Wenn es am Personal fehlt, nutzt die beste Aufgabenverteilung nichts. Wie soll eine solide pflegerische Versorgung denn überhaupt aufgebaut werden, wenn wir mit den Kompetenzerweiterungen der Pflegekräfte anfangen, ohne vorher die grundlegenden Probleme anzugehen?
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Starten wir rein. Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, der Teaser hat schon verraten, worum es heute geht, und wir haben einmal mehr die Pflegebranche im Blick behalten, und hier ist halt zum 8.9. tatsächlich der Hammer gekommen. Ein Entwurf von dem Pflegekompetenzgesetz, was jetzt tatsächlich im Entwurfsstadium ist und in den Gremien sozusagen behandelt wird, aber es schon große Wellen geschlagen hat. Holger, du hast dich intensiv mit diesem Gesetzesentwurf beschäftigt und hast auch quasi geschaut, hey, was ist das, was hat es inhaltlich, was gibt es her und was ist einfach nicht gut bedacht sozusagen in diesem Gesetz. Starte doch mal rein und erzähl doch mal unseren Zuhörern, was ist überhaupt in diesem Gesetzesentwurf verankert. Was will unser Gesundheitsminister mit diesem Gesetz tatsächlich bewirken?
Ja, einerseits ist es sehr löblich, dass man anerkennt, dass viele Pflegefachkräfte Erfahrung haben und mehr könnten, wie sie momentan dürfen. Das ist erstmal sehr löblich. Aber wenn ich jetzt mal, ich gehe mal direkt rein in diesen Paragraphen 64, in diesen Vertrag der KV mit diesen teilnehmenden Betrieben, Altenheimen und ambulanten Pflegediensten. Was soll da eine Pflegefachkraft zusätzlich noch leisten? Im Stationären ist ja, ich nenne das All-Inclusive-Leistung, das heißt, es ist eine reine Mehrarbeit ohne Erhöhung der Vergütung. Im ambulanten Bereich gibt es da landesspezifische Vergütungen für diese Tätigkeit während dieser Modellvorhaben. Da geht es zum Beispiel um die Kompetenz nach Paragraph 14 Pflegeberufe Gesetz Diabetes mellitus. Da können Kapillare, das ist ja eh schon üblich, aber auch venöse Blutentnahme, Uringewinnung einschließlich der Diagnostik und Verlaufskontrolle, Bewertung von Laborwerten und Ableitung, Veranlassung von entsprechenden Maßnahmen, was bisher ärztlich vorbehalten war, auf Pflegekräfte übertragen werden. Dann gehen wir weiter runter. Das ist ein sehr langes Kapitel. Versorgung von Versicherten mit chronischen und schwer heilenden Wunden nach § 14 Pflegegutgesetz sollen folgende ärztlichen Tätigkeiten und therapeutischen übertragen werden auf Pflegekräften. Alle diagnostische und therapeutische Maßnahmen zur Ernährung, Bewegung, Hautpflege, Risikominimierung, Stärkung der persönlichen Gesundheitskompetenz. Das heißt, die Diagnostik dieser Wunden und ihrer Ursachen und welche intrinsischen oder extrinsischen Faktoren dabei eine Rolle spielen, das soll alles auf die Verantwortung der Pflegefachkräfte übergehen. Auch venöse Bluten, die Bewertung der Ergebnisse und Veranlassung, Ableitung entsprechender Maßnahmen, dass man zum Beispiel die Entzündungsparameter regelmäßig überprüft, soll auf die Pflegefachkräfte übergehen. Die Beeinträchtigung sehe ich nicht so eng. Die fachgerechte Planung der Wundversorgung finde ich in Ordnung. Da haben Pflegekräfte mehr Ahnung wie Ärzte. Und wenn ich jetzt immer weiter gucke, was dann noch dazu kommt, bei Demenz, Assessment und diagnostische Einschätzung soll jetzt auf die Pflegekräfte übertragen werden. Die Erfassung der Fähigkeiten und Ressourcen, natürlich, das ist eine Aufgabe, die die Pflege durchaus ermitteln kann. Aber was ich sehr rechtlich auch problematisch finde, eine Überprüfung der graduellen Einwilligungsfähigkeit der Menschen. Hallo, das ist bei uns bisher Sache von Juristen, die sich ärztliche Stellungnahme oder Befunde zu Rate ziehen. Braucht jemand eine gesetzliche Betreuung? Wenn ja, in welchen Bereichen? Das soll jetzt die Pflege machen. Also das finde ich schon ganz schöner Hammer. Und es geht noch weiter hier in dem Bereich. Wo haben wir es? Vaskuläre Komplikationen erkennen und bewerten. Also Diabetes und chronische Wundversorgung und Demenz sind so die Hauptpunkte, die da sind. In den ambulanten Bereichen hat man auch die Abnahme und Bewertung von Blutparametern mit reingenommen, Schutzimpfung und EKG-Abnahme in einigen Betrieben, die ich kenne. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das toll, dass man uns das zutraut. Aber für mich ist die rechtliche Verantwortung noch nicht geklärt und auch die Ärzteschaft ist da etwas sehr zwiegespalten. Die sagen, hallo, wenn da ein Fehler passiert, aber ich bleibe haftbar, das ist mein Patient, ihr Bewohner oder der ambulante Patient. Also da ist für mich die rechtliche Lage, wie was aufgebaut ist, noch nicht geregelt. Und jetzt, wenn ich jetzt auf das Pflegekompetenzgesetz mal weitergehe, im Pflegekompetenzgesetz werden sehr, sehr viele Qualifikationen verlangt. Diese, die ich gerade angesprochen habe, sind da noch nicht integriert. Aber Herr Lauterbach hat in einem Interview vor einigen Tagen gesagt, dass diese Modellvorhaben noch in dieser Legislaturperiode, auch wenn sie noch nicht abgeschlossen sind, verallgemeinert werden sollen. Sprich, es wird kommen, nach seinen Aussagen, dass die Pflegekräfte mehr Kompetenzen kriegen. Und jetzt der nächste Punkt. Heute Morgen war eine Meldung auf Hamburg im Internet, dass Hamburg ab sofort auf die noch gültige 50% Fachkraftquote verzichtet. 40%, selbst wenn nicht genug ein-, zweijährige Pflegekräfte ausgebildet mit Kompetenzniveau 3 vorhanden sind. Und das ist rein dem Personalmangel geschuldet. Will ich jetzt diesen wenigen Pflegefachkräften noch zusätzliche Aufgaben draufdrücken, was fällt hinten runter? Ich behaupte, die Qualität der Pflegeversorgung sinkt dort. Das ist meine feste Meinung. Ich kann nicht sagen, ihr kriegt mehr Kompetenzen. Das heißt, das ist ja auch mehr Arbeit, wenn ich nicht genug Mitarbeiter habe, die diese Arbeit jetzt schon problematisch sehen und kaum schaffen. Und jetzt kriegt ihr immer noch mehr Aufgaben und Verantwortung dran. Und wie gesagt, der rechtliche Aspekt, was machen die Ärzte, wenn die Pflegefachkraft einen Fehler macht? Und es tritt was ein. Diese Ärzte bleiben dafür verantwortlich. Es gibt viele, die sagen, toll, dass die Ärzte entlastet werden. Das sind die Leute, die nicht wissen, dass die Pflege auch schon überbelastet ist derzeit, Christian. Das ist für mich das größte Hemmnis. Es sind tolle Ideen, aber ich kann doch nicht in einem Sprung 10 Meter hoch. Ich muss doch Meter für Meter springen.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass es ein Entwurf ist und da sind jetzt natürlich auch viele Verbände schon mit integriert und haben ja Stellungnahmen dazu auch abgegeben. Ja. Aber lass uns doch nochmal zu dem Pflegekompetenzgesetz kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja wirklich darum, die Attraktivität des Pflegeberufs nochmal mehr zu stärken. Jetzt sagst du natürlich klar und auch verständlich, wenn ich ärztliche oder mehr Aufgaben bekomme, mehr Kompetenzen bekomme, dann steigert das natürlich das Ansehen. Der ausschlaggebende Grund, ne, dass man einfach mehr Tätigkeiten hat, auch präsenter dann ist in der Wahrnehmung der Patienten und Angehörigen und so weiter. Aber natürlich brauche ich dann erstmal die Grundlage dafür, nicht nur ausreichend Personal, sondern ich brauche natürlich auch die Kompetenzvermittlung an der Stelle. Ja. Und du bist ja jetzt eigentlich täglich auch in den Einrichtungen unterwegs und kümmerst dich um Kompetenzvermittlung in den Einrichtungen und bist also an der Basis. Wie schätzt denn du das gerade ein, wenn man jetzt sagen würde, im Januar 2025 wird das in Kraft treten? Also das ist nicht der Fall, das muss man einfach dazu sagen, weil das zeitlich noch nicht hinhaut. Aber wie würdest du es einschätzen, was wird dann passieren? Was wird dann passieren, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ab dem Moment ist das möglich? Und wie ist denn um die Kompetenzen bestellt der Pflegefachkräfte und Hilfskräfte?
Also wir haben ja jetzt einmal die alt ausgebildeten Altenpflegerinnen, Krankenschwestern und jetzt auch schon zum Teil natürlich, weil das ja schon läuft, seit ein paar Jahren die generalistische Pflegeausbildung. Und da muss ich sagen, im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung hat sich das teilweise, das sind so meine Erfahrungen, verbessert, die Kenntnisse in der Behandlungspflege. Das heißt, mit den jungen Pflegefachkräften, wenn ich die weiter qualifiziere, ist das von der Durchführung der ärztlichen Tätigkeiten nicht das Problem. Aber es wurde ja auch gesagt, es muss ein Curriculum einheitlich entwickelt werden. Und es gibt ja die Idee, dass man das jetzt schon in die Generalistik reinschieben will. Das ist ja das Nächste. Und was muss ich denn weglassen? Weil die Zeitstunden sind ja nicht anders wie vorher. Das heißt, noch mehr Wissen reinpacken. Das heißt, es muss irgendetwas wegfallen. Und meine Befürchtung ist da, dass Sachen aus der Grundpflege und aus dem Grundwissen wegfallen werden, zugunsten dieser ärztlichen Tätigkeiten, damit die verantwortungsvoll sicher übernommen werden können. Und es bleibt ja bei den Fachkräften auch immer noch die Aufsicht über ihre einjährig, zweijährig Ausgebildeten und die ungelernten Kräfte. Und ob ich die denn überhaupt richtig korrekt wahrnehmen kann, halte ich für zweifelhaft. Das heißt, entweder muss ich da eine Zusatzqualifikation erwerben für die ärztlichen Tätigkeiten, da muss da auch ein Curriculum entwickelt werden, dann müssen das Schulen, Bildungsträger in ihr Programm aufnehmen, dann muss ich als Arbeitgeber die Leute hinschicken, dann fehlen die mir wieder für einen gewissen Zeitraum, weil das kann ich nicht in 2-3 Tagen erlernen. Das ist dann schon ein etwas längerer Lernprozess. Und von daher sehe ich, dass dann in der Grundpflege einfach vielleicht mehr Fehler passieren in der grundsätzlichen Betreuung. Und bei den Älteren, die vielleicht auch gute Erfahrungen haben, aber eben nicht mit diesen ärztlichen Tätigkeiten, die dann delegiert werden können, denen kann ich das nicht, meiner Meinung nach, nicht einfach zugestehen, dass sie das dann einfach aufgrund ihrer Erfahrung machen dürfen. Sorry. Meine lieben Kollegen, Kollege, bin ich auch schon, so wie ich, etwas älter seid, bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen, aber das ist meine ehrliche Meinung dazu.
Ja, und wir haben ja immer, also wir haben es jetzt auch schon häufiger tatsächlich in unseren Podcasts ja auch behandelt, also wir haben ja immer auch die Perspektive nochmal, wie schaut es um die Finanzierung aus, ja, weil das ist ja immer auch ein Thema, wenn ich jetzt den Pflegekräften natürlich mehr Verantwortung übertrage, ja, wenn sie einfach auch rechtlich eine größere Angriffsfläche haben, weil vielleicht einfach Haftungsrisiken da sind, dann ist es ja legitim zu, oder muss man ja auch als Einrichtung dann überlegen, das muss ich natürlich auch monetär irgendwo ja berücksichtigen. Ja, das heißt, da sind wir wieder in einer Finanzierungsproblematik. Steht in dem Gesetz dazu etwas?
Nicht direkt. Im ambulanten Bereich ist es länderspezifisch ja auch im Modellprojekt so gewesen, haben die nach einem Leistungskatalog von diesen Leistungen die Summe X jeweils bekommen, der Pflegedienst. Wurde monatlich ganz normal mit der Krankenkasse abgerechnet, ambulanten Patienten. Im stationären Bereich hat es dort keinen direkten Zuschuss gegeben. Man konnte beantragen, da eine Summe X, aber in dem jetzigen Gesetzentwurf ist dazu nicht groß was konkret geschrieben. Nur so allgemeines Blabla, dass man sich da einigen muss. Und wenn man überlegt, wer zahlt denn den Hauptanteil der Kosten in einem stationären Pflegeheim, das zahlen die Bewohner selber. Wenn du hast gesagt, die Mitarbeiter wollen dann auch mehr Geld haben, natürlich, wenn sie mehr Verantwortung übernehmen, wer zahlt denn das im Endeffekt? Wieder der Bewohner. Aber da hat Herr Lauterbach ja schon anklingen lassen, dass da ab nächstes Jahr eine Änderung erfolgen soll. Verweise ich auf eine vorherige Podcast-Folge.
Genau, da haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht zu der zukünftigen Deckelung, also hier, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, diese Folge, wo wir da nochmal reingegangen sind und uns das mal angeschaut haben. Okay, spannendes Thema, jetzt steigt ja auch nächstes Jahr nochmal der Pflegemindestlohn, das heißt, da sind ja sowieso schon mal Änderungen sozusagen zu erwarten und wir haben uns auch schon vereinbart, wir schauen uns, nehmen das Thema auch nochmal auf, was Finanzierung der Pflegekassen anbetrifft, als Podcast-Folge, die jetzt künftig kommen wird, da ist auch was jetzt die Tage veröffentlicht worden, ja, vom Deutschlandfunk. Und da gehen wir in der zukünftigen Podcast-Folge direkt auch mal näher ein. Ich will noch mal kurz zu der Einstiegsthese zurück. Ja, da haben wir gesagt, okay, wir machen den zweiten vor dem ersten Schritt in diesem Gesetz. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, sagen, warum ist das der zweite vor dem ersten Schritt? Also welche quasi mal grundlegenden Probleme sollte man erstmal lösen, bevor man eben quasi an diese Kompetenzen rangeht? Wir wissen jetzt schon mal, hey, schaut mal bitte, wir brauchen natürlich die Kompetenzen.
Ja, für mich ist die Anzahl der Pflegefachkräfte das Entscheidende. Ich behaupte, die meisten Pflegefachkräfte auf 120% laufen. Ganz aktuell von ganz vielen Einrichtungen. Ich habe vorgestern eine Online-Schulung gehabt, wurde mir gestern Morgen gleich um 9 eine Teilnehmerin abgezogen vom Arbeitgeber aufgrund von Krankmeldungen. Konnte den 2-Tages-Lehrgang nicht fertig absolvieren. Und das ist gang und gäbe. Ich mache Schulungen, 20 Leute sollen teilnehmen. Wenn ich Glück habe, sind 12 da, weil irgendwelche Ausfälle sind und es geht doch nicht. Egal, ob das für einen Bildungsträger ist, für einen großen Arbeitgeber oder in einem kleinen Haus. Ich habe Montag, Dienstag frei. Warum? Da ist eine Schulung abgesagt worden, weil absehbar keine Teilnehmer da sein dürfen, weil der Krankenstand und Ausfall 50% erreicht hat. Ne? Und das ist ja tägliche Arbeit. Viele von euch oder alle kennen dieses Problem. Wenn ich jetzt sage, du arbeitest schon 120% und ich knall dir nochmal 10, 20, 30% ärztliche Aufgaben drauf, was passiert da, Christian? Entweder der Ausfall geht höher oder die Leute machen Überstunden ohne Ende, die sie vielleicht auch nicht mal bezahlt kriegen, was vielleicht auch in den irregulären Bereich reingeht, über das Erlaubte hinaus. Ich habe Mitarbeiter gehabt, jetzt auch in Schulungen, die haben tagelang Doppelschichten gefahren, volle Doppelschichten, was ja auch arbeitsrechtlich nicht erlaubt ist, weil keine Leute da waren. Und wie will ich dann denen noch sagen, du bist ja eine tolle Pflegefachkraft, du kannst alles, das machst du jetzt auch noch mit. Sorry, das geht für mich nicht. Ich finde das toll, dass man daran denkt, weil ich bin 64, ich habe bis vor 40 Jahren in der Uni Göttingen gearbeitet. Wir haben dort ärztliche Tätigkeiten übernommen. Wir haben Kontrastmittel gespritzt im Herzkatheter. Wir haben die Herzkatheter, die über den rechten gemacht worden sind, die Wunden, also die Naht gemacht. Zwei Stiche waren tolle Sachen. Ne? Wir haben dort viele Ärzte, wir haben Infusionen angehängt, wir haben Blutabnahmen gemacht, alles. Damals ging das noch. Heutzutage einfach zu viel Arbeit für zu wenig Menschen.
Ja, aber das ist ein Thema, das haben wir ja immer.
Dann kann ich sagen, okay, jetzt könnt ihr auch tolle neue Aufgaben übernehmen, weil das motiviert ja vielleicht auch die Leute, wenn du höherwertige Arbeiten mit höherer Verantwortung machst. Aber jetzt zu sagen, ihr dürft es machen, beziehungsweise ihr müsst es dann machen, aber ich habe noch nicht die Leute, halte ich für absolut kontraproduktiv.
Und also verstehe ich komplett, natürlich, logisch, aber das Thema Fachkräftemangel haben wir ja jetzt nicht nur sozusagen in der Pflegebranche, das ist ja ein Problem unserer alternden Gesellschaft und natürlich ist in der Pflege das Problem, dass die ältere Gesellschaft zu Kunden, also da werden die Kollegen irgendwann zu Kunden sozusagen, ja. Und jetzt ist aber das Thema, die Idee ist ja hinter diesem Gesetz, wenn ich das richtig verstanden habe, über die Attraktivität eben auch neue Fachkräfte eben zu gewinnen, ja. Weil man sagt, okay, Sinn der Arbeit, hatten wir auch schon in einer Podcast-Folge, warum es einfach sinnvoll ist, einfach, ne, ist es dann einfach auch notwendig, dass man die Attraktivität weiter steigt, um den Fachkräftemangel zu begegnen. Also das, was das Gesetz ja aussagt, ja, oder gibt es
aber doch nicht beides parallel, Christian. Wenn ich beides parallel starte, werden die da sind, die sich freuen, irgendwann überbelastet. Oder sie lassen Aufgaben weg, Kontrollfunktionen, Arbeit am Patienten, am Bewohner in der Grundpflege, wo man vieles erkennen kann. Und dadurch sind die Pflege runter. Es fangen dann vielleicht ein paar neue mehr an. Aber die jetzt da sind, sind zum großen Teil noch nicht in der Lage, diese Aufgaben korrekt absolvieren zu können. Da fehlt denen die Kompetenz. Sorry.
Ja klar, das muss man dann mit entsprechenden Bildungsprogrammen entsprechend sozusagen nachsteuern. Ne?
Warum mache ich denn nicht zuerst? Zu sagen, Leute, ihr könnt euch jetzt qualifizieren, berufsbegleitend frei. Und wenn ihr das habt, dann kommt irgendwann das neue Gesetz und ihr dürft diese Aufgaben übernehmen. Denn habe ich zumindest nicht die Belastung für die Mitarbeiter runtergefahren, aber ich habe die Kompetenz herbeigeführt, dass sie die Aufgaben überhaupt absolvieren können.
Genau, da wissen wir aber, dass es schwierig wird, weil einfach jetzt gerade schon zu wenig Leute da sind, um dass man überhaupt diese Bildungsprogramme flächendeckend umsetzen kann. Na, hast du ja gerade berichtet, Montag, Dienstag frei, weil Auftrag abgesagt, weil keine Leute und so weiter. Also wir merken, wenn wir uns dem Gesetz sozusagen inhaltlich nähern, dass es eigentlich wieder mehr Fragen aufwirft, als dass es tatsächlich beantwortet. Ja. Und wir haben noch überhaupt nicht über bestimmte Rollen gesprochen, wie zum Beispiel unterschiedliche, die Kommunen übernehmen. Ja, auch da ist ja was verankert, dass Kommunen gerade bei der Zulassung von neuen Pflegeeinrichtungen mehr Mitwirkung bekommen. Ja, wir hatten auch schon in einer Podcast-Folge, in einer der letzten mal über die Massen an Prüfungen gesprochen, wo auch die Kommunen, Heimaufsichten, MDK und so weiter mit drin war. Und jetzt kommt da halt nochmal eine Ebene dazu. Ja, also dass ihr merkt, ja, dass das Gesetz in seinem Entwurf sehr viele komplexe Sachverhalte nach oben zieht, ohne sie wirklich zu lösen, sondern einfach quasi einen Anstoß bietet. Und jetzt haben wir aber das Thema meiner Ansicht nach. Ja, es ist ja so, dass jetzt unser Gesundheitsminister vor vielen Herausforderungen steht, das irgendwie anzustoßen, weil viel Zeit ist nicht mehr in der Legislaturperiode zum einen. Wie wenn wir uns die letzten Landtagswahlen anschauen, wird es höchstwahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl ja so ausfallen, dass eine Regierungsbildung nicht innerhalb von kurzer Zeit abgeschlossen sein wird. Das bedeutet, dass natürlich nach der Bundestagswahl einfach ein langes Machtvakuum entstehen wird, wo einfach nicht nachjustiert werden kann. Und ich finde, diese Perspektive ist nochmal super wichtig zu sagen. Wir diskutieren jetzt ein elementares Gesetz, ja, und Holger hat jetzt super lang auch ausgeführt, was eigentlich die Schwachstellen in diesem Gesetz sind. Und wenn das in Kraft tritt, während noch keine Klarheit darüber geschaffen ist, wer kann überhaupt nachsteuern, in einer Regierung nachsteuern, wenn es notwendig wird, ja, dann kann das wirklich katastrophale Auswirkungen haben. Oder wie siehst du das, Holger?
Nein, vollkommen richtig, Christian. Und wir können nicht nur heute und morgen gucken, um weder zufriedenzustellen, sondern wir müssen gucken, wie wir unser Gesundheitssystem, das ja insgesamt für mich bedroht ist in der derzeitigen Form und auch damit die Gesundheitsversorgung der Bürger, die in Deutschland leben, da gehören wir ja beide auch dazu, dass da Mängel auftreten, die statt beseitigt werden, Stellen kommen, neue Mängel auftreten dadurch.
Ja. Also ihr merkt, wir können natürlich in den 30 Minuten Podcast-Folge nicht das komplette Gesetz in der Tiefe aufwerfen, aber für uns ist es wichtig, euch Denkanstöße zu geben, womit sollte man sich auch oder worüber sollte man sich mal informieren oder womit sollte man sich mal beschäftigen. Wir wollten ein paar Perspektiven auch aufmachen, warum das Gesetz vielleicht doch nicht der große Wurf ist, wie es jetzt gerade auch, ich sag's jetzt mal, in den öffentlich-rechtlichen Medien auch formuliert wird und vor allem von unserem Gesundheitsminister, der natürlich als Verfasser oder als Verantwortlicher dieses Entwurfs natürlich davon überzeugt ist, dass das klappt. Ich persönlich stelle jetzt einfach mal in Zweifel, ob es das so ist, aufgrund der letzten, wie soll ich das sagen, aufgrund der letzten Erfolge, die Gesetze hatten, die wir bekommen haben, ja, ob das wirklich der große Wurf ist. Und deshalb unser Impuls aus dieser Podcast-Folge, ja, ist, beschäftigt euch einmal mit dem Thema, schaut euch das Gesetz mal an, recherchiert oder stellt uns auch gern Fragen über Instagram, in den Kommentaren, im YouTube, macht einfach, fragt uns, wenn ihr da einfach noch mehr Tiefe haben wollt, dann machen wir auch gern nochmal, wenn ihr das wollt, eine zweite Folge dazu, wo wir nochmal tiefer reingehen. Diese Podcast-Folge diente eben wirklich dazu, euch mal aufzuzeigen, warum wir glauben, dass eben hier nicht von Anfang bis Ende gedacht ist, sondern mittendrin gestartet wird. Ja? Und natürlich haben wir jetzt nicht die Lösung parat, wie wir den Fachkräftemangel beseitigen. Wenn wir das wüssten, hätten wir, glaube ich, ein Milliardenkonzept in der Hand. Ja. Das können wir, also können wir nicht sagen, ja. Wir sagen nur, wir haben schon eine prekäre Situation und wir machen es nicht besser, wenn wir ein Gesetz implementieren oder verabschieden, die Sache eigentlich noch viel schlimmer macht. Also die Sache nicht im Kern verbessert, weil man es einfach nicht von Anfang bis Ende gedacht hat, ja, sondern irgendwo in der Mitte beginnt. Das ist eigentlich unser Call an dieser Stelle. Wir sagen einfach, ey, vielleicht sollte man eben nochmal den Referentenentwurf sich anschauen und sollte überlegen, kann man das den Kolleginnen und Kolleginnen überhaupt zumuten? Ist es zumutbar? Was bringt es, ein Gesetz zu verabschieden, wenn es dann Überlastungsanzeigen hagelt ohne Ende? Wenn noch vor Inkrafttreten jeder Pflegeheimbetreiber eigentlich damit beschäftigt sein muss, die Kompetenzen seiner Mitarbeiter so insofern aufzubauen, ja, dass überhaupt erstmal die Grundlage geschaffen ist, das Gesetz umsetzen zu können. Und wir haben ja schon viele Übergangsfristen, die gerade irgendwie am Laufen sind, wo der Change, der Veränderungsprozess ja schon gestartet ist, ja, wo viele Pflegeeinrichtungen neben der Haupttätigkeit der Betreuung und Pflege der Bewohner und Patienten, ja, schon im Laufen ist, ja, wo strukturelle Veränderungen notwendig sind, ja, die Kompetenzstufen, ne, die bis Ende des Jahres eingeführt sein müssen, etc. pp. So, ja. Also ich meine Ende nächsten Jahres, ne? Und was bringt es jetzt, das nächste noch on top zu setzen, ja? Also, das ist unser Call an dieser Stelle. Und hier wollten wir einfach mal eine Sensibilisierung stattfinden lassen. Und wir wissen, dass wir natürlich vielen Kolleginnen und Kollegen da aus der Seele sprechen, zu sagen, ey, wir sind doch nicht die Esel, die alles tragen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich will hier niemanden als Esel betiteln, sondern ich will damit nur das Bild malen, dass man nicht der Packesel der Nation ist, immer die ganze Zeit noch zusätzlich Aufgaben rein, ja, und Es gibt an keiner Stelle einen Vorschlag, wie soll das umgesetzt werden, sondern es gibt nur das, ihr müsst noch was umsetzen. Und das ist einfach unser Call. Und bitte beschäftigt euch einfach irgendwie mal mit dem Gesetz. Besprecht es auch mal intern. Geht an eure Berufsverbände und informiert euch. Ja? Wir haben eine Meinung. Also ich habe eine Meinung. Holger hat eine Meinung. Punkt. Es ist unsere Meinung. Dafür machen wir den Podcast, weil wir unsere Meinung teilen wollen. Ihr könnt eine komplett andere haben. Informiert euch, geht auf die Verbände zu, sprecht mit denen, lasst euch Inhalte des Gesetzes, was könnte auf uns zukommen, einfach informiert euch und überlegt dann, was ist zu tun, was ist machbar und was bringt es vielleicht auch für Chancen, weil darauf sind wir heute nicht eingegangen, tatsächlich. Ja? Wenn ihr dazu auch noch mal eine Folge haben wollt, dann schreibt es uns einfach mal in die Kommentare rein. Dann schauen wir uns das Gesetz auch mal unter diesen Perspektiven an, weil natürlich bietet das Gesetz in seiner Ausprägung auch einige Chancen. Ja, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Nur das wollten wir aufgrund der Kürze, wir die Podcast-Folgen auf 30 Minuten runterkürzen wollen, eben nicht explizit mit in diese Folge reinnehmen. Wenn ihr dazu was hören wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt uns per Direktnachricht im Instagram an, dann machen wir das natürlich.
Oder in die nächste Folge reinhören, wenn es um die stammambulante sogenannte Pflege geht.
Oder hört da rein, natürlich, logisch. Also davon bin ich jetzt ausgegangen, dass die Hörer dann die nächste Folge hören. Genau, in diesem Sinne, danke für eure Zeit, danke, dass ihr zugehört habt.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!